Stell dir vor, du ziehst aus deiner Wohnung aus, unterschreibst ein harmloses Protokoll. Und plötzlich ist dein Vermieter alle Ansprüche los, obwohl die Wohnung voller Schäden ist. Heute sprechen wir über ein Urteil, das zeigt, wie ein einziges Dokument Mieter und Vermieter gleichermaßen überraschen kann. Bleib dran, das wird explosiv.
Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Er ist Fachanwalt für Mietrecht und damit der Experte auf diesem Gebiet. Hallo Michael.
Hallo Igor.
In der heutigen Episode geht es um das Thema Rückgabeprotokolle im Mietrecht und die hiermit verbundenen Fallstricke. Michael, lass uns mal jetzt von ganz vorne anfangen. Was passiert eigentlich rechtlich, wenn ein Mietverhältnis endet? Ich meine, abgesehen davon, dass man seine Sachen packt und hofft, dass die Kaution irgendwann zurückkommt. Was hast du da für uns?
Ja, das wäre schön, wenn das ganz immer so einfach wäre. Ja? Tatsächlich ist das Ende eines Mietverhältnisses rechtlich gesehen ein durchaus konfliktträchtiger Vorgang. Der Mieter hat gemäß § 546 BGB die Pflicht, die Mietsache in ordnungsgemäßem, vertragsgerechtem Zustand zurückzugeben.
Okay, ordnungsgemäßer Zustand, das klingt erstmal logisch und verständlich. Was bedeutet das aber ganz genau?
Ja, so verständlich und klar ist das oft keineswegs. Der Mieter muss die Wohnung nicht nur geräumt, sondern so zurückgeben, wie er sie übernommen hat, abzüglich der normalen Abnutzung. Und hier wird es zum ersten Mal knifflig. § 538 BGB stellt nämlich klar, dass normale Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch vom Mieter nicht zu vertreten ist, also in das Risiko des Vermieters fällt. Hierfür bekommt der Vermieter die Miete.
Okay, also wenn meine Kinder die Wände mit Buntstiften bemalen, ist das normale Abnutzung, oder? Weil das ist eigentlich nicht untypisch, dass Kinder in ihrem Kinderzimmer solche Sachen anstellen, oder?
Na, Igor, das würde ich jetzt wieder ganz stark bezweifeln. Das ist eher das, was wir über das normale Maß hinausgehende Nutzung nennen. Aber im Ernst, normale Abnutzung wären zum Beispiel leichte Gebrauchsspuren an den Türen, abgetretene Stellen im Teppich, kleine Bohrlöcher für Bilder.
Okay, aber das muss ich doch im Wege der Schönheitsreparatur noch beseitigen. Das ist doch auch so ein Dauerbrenner, oder?
Naja, Schönheitsreparaturen sind absolut der Dauerbrenner und immer das riesige Thema bei der Rückgabe. Aber auch das ist nicht so einfach zu beurteilen. Grundsätzlich ist nämlich der Vermieter für Schönheitsreparaturen zuständig. Das haben wir schon mal besprochen in anderen Folgen. Denn Abnutzung fällt ja in seine Risikosphäre, wie ich gerade gesagt habe. Dafür bekommt er die Miete. Aber, und das ist das große Aber, die Pflicht, Schönheitsreparaturen durchzuführen, also die Abnutzungsspuren zu beseitigen, kann vertraglich auf den Mieter übertragen werden.
Okay, da erinnere ich mich jetzt an unsere alten Folgen. Diese Übertragung auf den Mieter ist aber nicht so einfach, habe ich recht.
Genau, der Bundesgerichtshof hat schon 2015 entschieden, dass Schönheitsreparaturklauseln zum Beispiel unwirksam sind, wenn die Wohnung bei Einzug gar nicht renoviert war. Es sei denn, der Mieter hat eine Kompensation hierfür bekommen. Aber insbesondere gilt das für eine Pflicht zur Renovierung bei Auszug. Das ist auch eigentlich logisch. Warum sollte der Mieter renovieren müssen, wenn er eine unrenovierte Wohnung übernommen hat?
Ja, das leuchtet ein, aber was passiert denn, wenn der Vermieter trotzdem Ansprüche geltend machen will? Kann er einfach sagen, du hast nicht renoviert, zahl mir jetzt mal 3.000 Euro.
Ja, so einfach ist es nicht. Ja? Wenn der Vermieter Ansprüche aus nicht erfolgten Schönheitsreparaturen geltend machen will, dann geht es um einen Schadenersatz wegen Pflichtverletzung, nämlich die Verletzung der Pflicht aus dem Mietvertrag zur Durchführung der Schönheitsreparaturen. Und dann wiederum sagt das Gesetz, er muss eine Nachfrist setzen. Ja? Die berühmte Nachfristsetzung, die dann erforderlich ist.
Okay, Nachfristsetzung, also das heißt, er muss dem Mieter erst eine Frist setzen, um die Renovierung nachzuholen.
Exakt, genau. Also der Vermieter muss den Mieter erst auffordern, die Renovierung nachzuholen, die Schönheitsreparaturen durchzuführen, bis zum Ablauf einer bestimmten Frist. Ohne fruchtlose Nachfristsetzung gibt es keinen Schadenersatzanspruch. Das übersehen viele Vermieter. Sie denken, sie können direkt nach Auszug Geld fordern, aber so funktioniert das wiederum nicht.
Okay, interessant. Und was ist mit anderen Schäden, also echten Schäden, nicht nur fehlende Renovierung?
Da greifen die allgemeinen Regeln des Gesetzes aus 585 BGB. Der Mieter hat eine Obhutspflicht, das heißt, er muss die Wohnung pfleglich behandeln und vor Schäden bewahren. Wenn er das nicht tut und Schäden entstehen, die über die normale Abnutzung hinausgehen, dann haftet er. Macht er also ein Loch in die Türe mit dem Hammer, ist klar, macht er sich schadenersatzpflichtig.
Okay, wie sieht denn die Beweisführung bei der Frage aus, ob es normale Abnutzung ist oder eben nicht? Ja, das ist doch oft so ein Streitpunkt zwischen den Mietern und Vermietern.
Genau, das ist einer der wichtigen Punkte, den du ansprichst hier. Deswegen gibt es Übergabeprotokolle. Sowohl bei Ein- als auch bei Auszug sollte der Zustand der Wohnung exakt dokumentiert werden. Und hier kommen wir zu unserem heutigen Fall.
Ja, perfekte Überleitung. Also bevor wir zu dem konkreten Fall kommen, eine Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer. Habt ihr schon mal ein Übergabeprotokoll unterschrieben, ohne es richtig zu lesen? Ich wette, die meisten nicken von euch gerade. Schreibt uns mal gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen diesbezüglich gemacht habt. Wie gesagt, so eine Geschichte kann teuer werden, aber wir werden ja gleich sehen, was uns Michael erzählt.
Ja, genau so ist es, wie ein vom Landgericht Essen entschiedener Fall zeigt. Da war ein klassischer Vermieter-Mieter-Streitthema. Ja, die Vermieter wollten nach dem Auszug der Mieter Geld für Schäden und unterlassene Renovierungsarbeiten. Soweit, so normal, würde man denken.
Okay, es gab aber einen Haken.
Nur mehrere. Es gab ein Rückgabeprotokoll. Die Vermieter argumentierten, dass die Mieter die Schäden verursacht hätten und daher zum Schadenersatz verpflichtet seien. Sie führten das Rückgabeprotokoll ins Feld, um den Zustand der Mietwohnung bei Abnahme zu beweisen.
Okay, und was stellte das Gericht dann dazu fest?
Dass die Vermieter nicht ausreichend nachweisen konnten, dass die von ihnen geltend gemachten Schäden tatsächlich von den Mietern verursacht wurden. Das Gericht betonte, dass der Vermieter grundsätzlich die Beweislast dafür trägt, dass die Schäden während der Mietzeit entstanden sind und von den Mietern zu vertreten sind. Das Rückgabeprotokoll kann dabei als Beweismittel dienen, es kommt aber auf dessen genauen Inhalt und Aussagekraft an. Ein Übergabeprotokoll im Mietrecht, das lediglich pauschale Formulierungen enthält, eben oder unklare Angaben zum Zustand der Wohnung hat, ja, genügt in der Regel, so die Richter in Essen, nicht, um den Beweis für die Verursachung von Schäden durch den Mieter zu erbringen. Entscheidend ist eben, dass die Schäden konkret und detailliert im Protokoll beschrieben werden. Fehlen solche detaillierten Angaben, dann ist das Protokoll möglicherweise eben nichts wert und hat keine Beweiskraft.
Okay, und gab es dann noch weitere Probleme?
Ja, in diesem Protokoll stand zudem ausdrücklich aufgeführt ein Betrag von 500 Euro, den die Mieter an die Vermieter zahlen sollten, eben halt als Ausgleich für die Arbeiten, die noch zu machen gewesen wären. Und die Frage war, was bedeutet dieser Betrag? War das eine abschließende Regelung oder nur eine Zwischenbilanz?
Okay, 500 Euro klingt jetzt erstmal nicht nach einer so großen Summe. Um wie viel ging es denn insgesamt bei dem Fall?
Ja, die Vermieter wollten über 5.500 Euro im Nachhinein. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer als 500 Euro. Und sie hatten zudem noch die Kaution von 1.900 Euro einbehalten.
Wow, okay, also 500 Euro auf über 5.500, das ist natürlich eine Steigerung um mehr als das Zehnfache. Da würde ich als Mieter auch sagen, Moment mal, wir hatten noch eine Einigung, oder?
Ja, genau, das war hier der Knackpunkt, ja, das Problem. Die Mieter argumentierten, dass mit dem Protokoll und den 500 Euro alles abgegolten sei. Und die Vermieter sagten, nein, nein, das war nur ein Teilbetrag. Wir haben weitere Schäden entdeckt.
Wie ist denn das Gericht mit der Situation umgegangen?
Ja, beide Instanzen haben den Mietern recht gegeben. Also vorher, bevor das Landgericht Essen entscheiden musste, als Berufungsinstanz, war die Sache schon mal im Amtsgericht in Bottrop, glaube ich. Und Bottrop hat auch schon den Mietern in dem Punkt recht gegeben.
Okay, alles klar. Klingt erstmal spannend. Lass uns mal schauen, was in dem Protokoll jetzt genau stand. War da jetzt nur diese eine Zahl von 500 Euro oder gab es da mehr Details? Weil das würde mich jetzt interessieren.
Das war ein wichtiger Punkt. Das Gericht hat festgestellt, dass die Parteien bei der Rückgabe die Wohnung gemeinsam begangen haben und Vermerke zum Zustand aufgenommen haben. Und dann wurde eben dieser Betrag von 500 Euro festgelegt.
Okay, wer hat denn diesen Betrag vorgeschlagen? Das ist doch sicherlich relevant, oder?
Ja, klar. Laut Urteil war es der Vermieter selbst, der den Betrag aufgenommen hat. Das ist natürlich ein starkes Indiz dafür, dass er damit eine abschließende Regelung treffen wollte.
Okay, das ist ja fast schon ironisch. Also der Vermieter schreibt selbst 500 Euro ins Protokoll und will dann später das Zehnfache. Das ist, als würde ich im Restaurant sagen, das Essen kostet 10 Euro und dann 100 Euro verlangen, oder was?
Ja, so ähnlich hat das Gericht auch argumentiert. Warum sollte man überhaupt eine Bewertung vornehmen, wenn die Angabe in dem Protokoll nicht abschließend sein soll?
Ja, leuchtet auf jeden Fall ein, aber gab es denn Zeugen für diese Übergabe? Ich meine, bei so einem wichtigen Vorgang ist man doch normalerweise nicht allein, oder?
Ja, und das fand ich in der Tat interessant an dem Urteil, denn es gab Zeugen und die Zeugen haben sogar ausgesagt, dass die Einigung nicht abschließend gemeint gewesen sei. Aber das Gericht hat diesen Aussagen nicht geglaubt.
Nicht geglaubt? Okay, das ist jetzt wirklich komisch. Normalerweise sind Zeugenaussagen doch wichtige Beweismittel, die man auch wirklich ordentlich würdigen muss, oder?
Das ist so und ich finde das auch tatsächlich etwas ungewöhnlich. Aber so wie ich das gelesen und verstanden habe, hat das Gericht eben die Zeugenaussagen vor dem Hintergrund des Protokolls und des dort aufgeführten Betrages bewertet. Und da kam das Gericht halt zu dem Schluss, es ist nicht plausibel, dass man eine konkrete Summe festlegt, wenn man keine abschließende Regelung treffen will.
Okay, das ist ja wie bei einem Vergleich vor Gericht. Wenn beide Seiten unterschreiben, dann ist die Sache erledigt. Ja, aber mal eine Frage an unsere Hörer. Würdet ihr ein Protokoll unterschreiben, in dem steht Schäden 500 Euro? Wenn ihr wisst, dass das noch weitere Forderungen nach sich ziehen könnte? Glaube nicht. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gut, zurück zum Fall, Michael. Wie hat das Landgericht Essen denn jetzt argumentiert?
Das Gericht hat recht systematisch argumentiert. Zunächst hat es klargestellt, dass Rückgabeprotokolle eine besondere rechtliche Wirkung haben können. Sie dienen eben dazu, späteren Streit über den Zustand der Mietsache zu vermeiden.
Okay, klingt jetzt erstmal sinnvoll, aber wie bestimmt man denn, welche Wirkung so ein Protokoll hat?
Das Gericht hat gesagt, man muss den allgemeinen Sinn und Zweck des Protokolls betrachten und die konkreten Umstände bei der Erstellung. Und hier kommt dann Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ins Spiel. Wenn die Parteien späteren Streit vermeiden wollen, dann sind sie später mit widersprechenden Behauptungen ausgeschlossen. Also widersprechende Behauptungen zu dem, was im Protokoll steht.
Okay, hat ja eigentlich Vertragsqualität, dieses Protokoll, oder?
Genau, das Gericht vergleicht das mit einem Vergleichsvertrag oder einem negativen Schuldanerkenntnis, also einem Anerkenntnis, dass man etwas nicht will, oder einem Erlassvertrag. Die Parteien treffen eine rechtsverbindliche Einigung, auf die sich jeweils andere Seite verlassen kann.
Okay, aber warum machen die Parteien das überhaupt? Ich meine, warum sollte der Vermieter auf weitere Ansprüche verzichten?
Auch das erklärt das Gericht sehr schön. Ja? Der Mieter will Klarheit darüber haben, ob er die Wohnung ordnungsgemäß zurückgegeben hat und nicht mehr mit weiteren Forderungen konfrontiert wird. Der Vermieter will sicherstellen, dass Mängel und Schäden festgehalten werden, um daraus Ansprüche ableiten zu können.
Okay, und beide Seiten sind sich dieser Interessen bewusst?
Exakt. Das Gericht betont, die jeweiligen Interessen des anderen sind den Parteien auch deutlich bewusst. Das heißt, beide wissen, worum es geht, wenn sie ein solches Protokoll unterschreiben.
Okay, aber was ist denn mit Schäden, die erst später entdeckt werden? Kann man die dann gar nicht mehr geltend machen als Vermieter?
Hierzu sagt das Landgericht Essen, Beanstandungen, die nicht im Protokoll stehen, können später nicht mehr geltend gemacht werden, wenn das Protokoll die Mietsache insgesamt umfasst. Man ist quasi ausgeschlossen mit solchen Ansprüchen.
Okay, das ist schon eine harte Nummer. Was ist denn, wenn die Parteien sich über das Ausmaß des Schadens geirrt haben?
Auch das hat das Gericht bedacht. Es hat ausgeführt, das gilt auch, wenn sich die Parteien eine falsche Vorstellung von dem Ausmaß eines Schadens gemacht haben. Das Risiko, dies nicht aufgeklärt zu haben, kann sich zulasten beider auswirken.
Okay, das würde dann heißen Pech gehabt, wenn man sich verschätzt hat, ja.
Im Prinzip ja, aber nur, wenn wirklich Streit oder Ungewissheit über den Bestand des Rechtsverhältnisses bestand. Das Protokoll muss also eine echte Einigung über streitige Punkte darstellen.
Okay, und in unserem Fall war das gegeben?
Das Gericht sah das so. Besonders überzeugend fand es, dass die Vermieter noch die Kaution von 1.900 Euro hatten. Warum sollte man also nur 500 Euro als Abschlag vereinbaren, wenn man noch viel mehr Geld zur Verfügung hat?
Okay, ist ein ordentliches Argument. Wenn ich 1.900 Euro Kaution habe und nur 500 Euro Schäden feststelle, dann ist das doch eigentlich eine klare Aussage.
Ja, sehe ich auch so. Und das Gericht betont dazu, dass es sich eben halt um juristische Laien gehandelt habe. Die machen normalerweise keine komplizierten Teilabrechnungen, sondern wollen eine einfache, klare Lösung.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber was bedeutet das jetzt für die Praxis? Worauf müssen die Mieter und Vermieter nun achten?
Naja gut, klar. Quintessenz für die ganze Geschichte ist, die Dokumentation von Schäden muss präzise und detailliert erfolgen. Jeder Raum sollte einzeln begutachtet werden. Bei der Beschreibung ist es wichtig, Art, Größe, genaue Position von Schäden festzuhalten. Wenn Sie beispielsweise einen Kratzer im Parkett entdecken, sollen Sie nicht nur Kratzer notieren, sondern die genaue Stelle und das Ausmaß des Schadens beschreiben. Eine fotografische Dokumentation ist unverzichtbar und sollte dem Protokoll beigefügt werden. Heutzutage kann man auch recht einfach Fotos machen in unbegrenzter Menge mit seinem Smartphone. Die Fotos dienen dann als visueller Beweis und können spätere Streitigkeiten vermeiden. Manchmal machen die Leute auch Videos, geht auch, allerdings ist die Qualität manchmal nicht so gut. Man sollte darauf achten, die Schäden aus verschiedenen Perspektiven aufzunehmen und auf gute Belichtung zu achten. Jeder festgestellte Mangel sollte neutral und sachlich im Protokoll beschrieben werden, damit beide Parteien mit den Eintragungen oder Formulierungen einverstanden sind und das Protokoll auch unterschrieben werden kann, ohne dass es da zu großem Theater kommt, ja, weil man sich über Formulierungen streitet.
Okay, an dieser Stelle hätte ich noch eine Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wie würdet ihr euch in so einer Situation überhaupt verhalten? Würdet ihr als Vermieter ein Protokoll mit einem konkreten Betrag unterschreiben, wenn ihr euch nicht sicher seid? Oder würdet ihr als Mieter darauf bestehen, dass alles schriftlich geregelt wird? Lasst es uns auch gerne in den Kommentaren wissen.
Ja, insgesamt ist das auch eine gute Frage zum Schluss der Folge. Ich denke, die Antwort ist, man sollte sich vorher genau überlegen, was man will. Wenn man als Vermieter noch weitere Ansprüche glaubt zu haben, sollte man das im Protokoll vorbehalten. Wenn man als Mieter Rechtssicherheit will, sollte man auf eine abschließende Regelung bestehen.
Und im Zweifel sollte man eigentlich nicht unterschreiben.
Da vermutest du richtig. Zwar kann ein Anruf beim Anwalt viel Geld und Ärger sparen, Probleme bei der Übergabe sind jedoch zum Beispiel eben nicht einfach auf telefonischen Zuruf und spontan zu beraten und zu lösen. Ja, da kommt es ja eben auf die Einzelheit an. Und oft geht es auch um Vielzahl von kleinen Mängeln, die da beanstandet werden. Deswegen dann lieber Finger weglassen von der Unterschrift, denn es gibt keinen Zwang und keine Pflicht, ein Übergabe- oder Rückgabeprotokoll zu unterschreiben.
Ja, das ist auch ein sehr spannender Schlusssatz. Das wissen wahrscheinlich viele gar nicht. Und wenn du ein Problem zum Thema Mietrecht hast, dann kannst du uns gern kontaktieren. Wie gehabt, abonniere gern unseren Podcast, bewerte den Podcast in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dass du diese Folge angehört hast. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.